Was für ein Buchstabe ist das?
Jod, also Vers 73, Psalm 119. Die nächsten 8 Zeilen beschäftigen sich um ein Thema, das auch immer wieder uns beschäftigt und das sehr aktiv ist in einem christlichen Leben oder in einem gottesfürchtigen Leben mit Jahwe. Und das ist die Meinungen und Überzeugungen von uns Christen. Ich habe heute in Jesaja 65, glaube ich, war das, auf dem Klo war das offen. Lesen, ich mache es mal auf. Es war schon immer ein Problem, auch vor Jesus seine Kreuzigung und Auferstehung. Ich lese einfach mal 2 Teile daraus, ich will jetzt nicht zu viel machen. Ich bin gesucht worden von denen, die nicht nach mir fragten. Ich bin gefunden worden von denen, die mich nicht suchten. Ja, ich habe gesagt, hier bin ich, hier bin ich. Zu einem Volk, über dem mein Name nicht ausgerufen war. Oh, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt. Ja, nach einem widerspenstigen Volk, das seine eigenen Gedanken nachgeht. Das mich beständig ins Angesicht beleidigt. Und dabei können sie noch sagen, bleib für dich, rühr mich nicht an, denn ich bin heiliger als du. Ja. Wenn wir eins gelernt haben, so dann, dass keiner von uns heiliger ist als der andere. So und dass auch keiner sündhafter ist als der andere. In keinem von uns wohnt was, ist was Gutes. So und all das Gute, das in uns wohnt, das haben wir geschenkt bekommen. So, das ist unser Christus. Ne, und wir alle haben mal einen guten Lauf. Und da sind wir vielleicht heiliger im Wandel als unser Nächster gerade neben uns. Aber dann kommt der nächste Tag, ne, und wir fallen. Und der Unheilige gewandelt ist an dem Tag, läuft an dem Tag besser als wir. Wir sind keines Heiliger. Ne. Manche sind gewachsen und gereift und haben gelernt, dass es sich lohnt, einfach die richtigen Entscheidungen zu treffen. Sind gewachsen in dem Bereich, dass man das Gute einfach so liebt, dass man eine Abneigung bekommt gegen das Böse. Aber dennoch, selbst der Mensch, der so krass gewachsen ist und so reif ist und so diszipliniert und so die Liebe und die Barmherzigkeit und die Gnade und die Gerechtigkeit vor Augen hat, also Christus, unseren König und Herrn, so ein, selbst der fällt oder die fällt. So ein, aber wir reden uns ein, dass wir heiliger sind. Ja, wenn wir uns, wenn wir die Demut verlassen und hochmütig werden. Ja, wir sind die, die sich einreden, mehr zu wissen als der Nächste. Tiefer zu sehen, richtiger und besser zu entscheiden. Wir sind die, die richten. Ja, und das trifft jeden von uns. So, da kommen wir auch nicht raus, weil wir alle nach unseren Überzeugungen her das Beste tun. Ja. Das ist wie mit der Kindererziehung. Das ist ein Phänomen, jeder könnte das Kind des Nächsten besser erziehen, hat er die Meinung. Aber jeder, der sein Kind erzieht, kann es nicht besser, sondern tut sein Bestes. Und ist auch davon überzeugt. Und das ist richtig so und das ist gut so und so muss das, so ist es halt. Weil wir sind einfach zu kurzsichtig. Wir schaffen es ja noch nicht mal, so unser eigenes Ding irgendwie zu halten, zu verstehen. Ne? Keiner von uns ist fähig, das gesamte Wort zu lernen, fehlerfrei, passend zur richtigen Situation. Ne? Und so gibt's halt den demütigen Mensch Gottes, der das weiß. Und der richtet nicht, weil er selbst nicht gerichtet werden will. Der misst nicht hoch, weil er selbst so gemessen werden will, wie er selber misst. Ne? Der gedemütigt wurde von Gott und weiß, dass man einfach Gott braucht, der alle Erkenntnis hat. Und es gibt den Hochmütigen, Der meint, alles zu sehen und zu wissen, und doch läuft er so blind an Gott vorbei und neben Gott her, dass er überhaupt nicht mehr sieht, dass er in die Irre geht. Das hat man letzte Woche gesehen. Und so gibt es halt unter dem Menschen Gottes leider halt auch Streit und Spaltungen und Kämpfe, die überhaupt nicht dahin gehören, aus Überzeugung her. Also lass uns mal lesen. Deine Hände haben mich gemacht und bereitet. O, gib mir Einsicht, damit ich deine Gebote lerne. Die dich fürchten, ja, die werden mich sehen und die werden sich freuen, denn ich hoffe auf dein Wort. Herr, ich weiß, dass deine Bestimmungen gerecht sind und ja, dass du mich in Treue gedemütigt hast. O, lass auch deine Gnade mein Trost sein, nach deinem Wort an deinem Knecht. O, lass mir deine Barmherzigkeit widerfahren, dass ich lebe, denn dein Gesetz ist meine Freude. Ja, lass die Hochmütigen zu Schanden werden, weil sie mir mit Lügen Unrecht getan haben. Ich will sinnen über deine Befehle. O, lass die sich mir zuwenden, die dich fürchten und die deine Zeugnisse erkennen. Ja, mein Herz, das soll sich redlich an deinen Anweisungen halten, damit ich nicht zu Schanden werde. Weißt du, Gottes Gebote sind gut, weil Gott gut ist. Das haben wir letzte Woche gelesen. Und seine Gebote sind die Sachen, die einfach feststehen für jeden. Das sind die Bereiche, in der wir hinwachsen. So, das sind die Bereiche, die unser Inneres beschreiben und unser Umgang mit unserem Nächsten. Denk an die 10 Gebote. Das ist eine persönliche Einstellung, eine Moral, ein Lebensstil. Ich will nicht stehlen, weil ich jemanden nicht berauben will. Oder für mich mehr will, als mir gerade zusteht. Ich will lieber zufrieden sein. Ich will nicht zerstören und töten. Ich will nicht eine Ehe brechen und diesen Bund, den die zwei haben, vernichten durch meine Begierden. Sondern ich will mir nicht anmaßen, dass ich ein Bild malen könnte vom Schöpfer, dass jeder, der vorbeikommt, das sieht und sagt, so ist der Schöpfer. Ich will mich hingeben und will mich lieben mit der Agape-Liebe, so dass ich sauber bin und Licht und rein und gut für meinen Nächsten. Ich will meinen Nächsten lieben und mich dem hingeben, um den zu segnen. Ich will meinen Gott lieben und mich ihm hingeben und im Vordergrund stellen. Ich will mich zurücknehmen. Ich will meine Eltern ehren und auch wenn es mir auf den Sack geht, ihnen trotzdem sie folgen, auch wenn ich es besser meinen zu können. Einfach nur, weil sie in dieser Ordnung über mich gestellt sind. Will mich nicht selbst regieren, sondern will mich regieren lassen von der Ordnung, die Gott gibt in mein Leben. Und so weiter. Die Gebote sind was Gutes und wer die Gebote liebt, wer die sich Zeit nimmt, darüber nachzudenken, warum gebietet Gott, der findet da drin Freiheit und Frieden und Ordnung, die einfach nur gesund macht. Nicht nur für einen selbst, sondern für jeden um einen drumherum. Das ist eine Ordnung, die ich selber für mich lernen muss. Ich kann meinen Kindern nicht alles erzählen und sagen, so ist Ordnung und so muss es sein und das ist gut und das ist falsch. Mach das nicht mehr, wenn ich selber nicht diese Ordnung lebe und vorlebe. Wenn meine Kinder mich angucken in den Bereichen und selbst einen unordentlichen Menschen sehen, der sich überhebt über die Ordnung Gottes und das, was er gebietet, was gut ist. Ich muss selber ein Vorbild werden für die, von denen ich erwarte, dass sie mir folgen. Das ist auch als Pastor so, aber das ist auch als Ehemann so. Es ist in jedem Bereich so, wo man vorangeht. Und der Mensch Gottes, der liebt die Gebote und lernt die Gebote und kommt zu Gott und bittet um Einsicht und sagt, Herr, ich kapiere es aber nicht. Ich möchte es lernen. Ich will deine Gebote lernen, also gib mir Einsicht. Und wie letzte Woche gesagt, dieses Lernen hat nichts mit auswendig Lernen zu tun, wo wir es uns oft einfach machen, sondern dieses Lernen, dieses Verstehen hat was mit Verstehen zu tun. Zu erkennen, warum. Nicht so wie ich damals in der Schule. Ich habe alles auswendig gelernt, habe es draufgeschrieben und war es raus aus meinem Kopf. Und da bin ich dankbar für, weil der ganze Müll nicht mehr in mir ist. Aber erst im Nachhinein, dann habe ich verstanden, warum das gut ist, ne? Und dann hat es Sinn gemacht und ich habe konnte es anwenden, praktisch. So, und so sind Gottes Ordnungen und seine Gebote, sie sind sehr gut und sehr nützlich und es lohnt sich, aber um zu lernen, muss ich mir Zeit nehmen, ne? Ich kann nicht lernen, indem ich was anderes tue und sage, irgendwie kommt's. Ich werde nicht besser mit Gitarre, wenn ich meine Gitarre stehen lasse und anderen beim Gitarrespielen zusehen, ne? So ein zu verstehen bedeutet, ich nehme mir Zeit, um überhaupt Erkenntnis zu bekommen, ne? Da drin ist der Segen und die Weisheit. Die dich fürchten, die werden mich sehen und sich freuen. Denn ich hoffe auf dein Wort. Und das ist das Wundervolle. So ein wir sind nie alleine. Ne? Und wir freuen uns an denen, die sich auch an Gottes Wort freuen, an seine Wahrheit, an sein Recht, an seine Satzungen, an seine Bestimmungen, an denen, wo er sich einmischt bei uns Menschen und unser Denken komplett umdreht. Ja. Aber es ist ein Segen, weil es tut so gut. Und deswegen sind wir nie geschaffen, keiner von uns nie, so um alleine zu funktionieren. Das funktioniert nicht. Wir sind für die Gemeinschaft gemacht, wir sind Herden, eine Herde. Wir haben einen Hirten, der vorangeht. So ein und doch da ist, wer Gott hat, der liebt seine Geschwister. Wer seine Geschwister hasst oder meidet oder abwertet, so ein, der hat Gott nicht erkannt. Doch das ist ein Bereich, so was Gottes Wort uns bringt und seine Gemeinschaft und sein Reden, dass wir einander lieben. Unabhängig davon, was für Überzeugungen wir haben. Das ist die Einheit. So, und natürlich, der eifrige Christ, der bibelfest ist, denkt jetzt dann gleich wieder an all die Irrlehrer und all das weiche Evangelium und all die Sünde und das, die Gnade ausnützen und so, aber das ist ein ganz anderer Aspekt, der da überhaupt nicht reingehört in der Brüderliebe. Das sind vereinzelte Geschwister und da kann man dann richten vielleicht. Aber wenn sowas sofort in deinen Kopf kommt, in Verbindung damit, dann kannst du dir sicher sein, in dem Bereich hast du Gott nicht erkannt. Und hast die Brüderliebe nicht in dir. Keiner von uns ist heiliger und besser. Das Gute in unserem Leben ist unser Gott. Und das, was er uns schenkt, in Gnade und Barmherzigkeit. Es sind Und ein Mensch Gottes, egal wie sein Umfeld ist, macht keine Kompromisse. Und auch wenn die anderen mit Lügen kommen oder ihn schelten und sagen, das ist der falsche Weg oder das ist das falsche Wort oder das ist die falsche Tat so, dann hält sich der Mensch Gottes, ich sinne über deine Befehle nach. Wie es im Vers 78 steht. Ich richte nicht, du richtest. Und du deck dann auf, die Dunkelheit. Und wenn da Lüge ist, deck du das auf. Mach zur Schande dieses Gottlose und dieses Blinde. So, aber ich will das nicht tun. Sondern ich konzentriere mich auf mich und auf mein Gewissen, auf meine Gedanken und Überzeugungen. Ich konzentriere mich auf dich ganz privat und persönlich. Ich sinne nach über deine Befehle. Und das ist der Schlüssel zur Geschwisterliebe. Ne? Ich muss nicht Hand in Hand und alle lieb haben und mich mit allen verbünden, was Christus sich nennt. Und darum geht es hier auch gar nicht. Sondern es geht auch nicht darum, ob jemand überzeugt ist, dass ich gerade einen falschen Glauben habe. Ich werde, keine Ahnung, was gerade los ist. Ich habe eine E-Mail bekommen von einem Ehepaar, Peter und Petra. Oh, wir haben hier gelesen draußen und so, was da steht und so weiter. Und wir haben uns da sehr gefreut, dass sie an den Schöpfer glauben und so. Und wir als Zeugen Jehovas würden uns gerne mal mit ihnen zusammensetzen. Wir haben noch ein kleines Video, das beweist, dass der Schöpfer alles geschaffen hat und so weiter. Und wir würden uns sehr freuen, wenn sie sich das angucken und dann mit uns sich zusammensetzen. Wo ich denke, na, wenn sie schon lesen, dass ich daran glaube, warum soll ich mich noch zusammensetzen und darüber diskutieren, dass ich das glaube, was sie glauben, ne? So ein Tag später war ein fetter Brief, ein Einschreiben sogar, im Briefkasten, von einer Familie aus Hannover. Ja, die Dreieinigkeit ist falsch, wir haben hier die Bibelverse und so weiter und so fort und wir würden gerne mal mit Ihnen darüber reden. Ne? Und ich denke so, warum? Was wollen die denn jetzt alles von mir? Woher kommt das? Ne? Dass jemand kommt und mich zurechtdrücken möchte. Ne? Und ich fände es ja die Diskussion voll okay, aber leider waren das alles die Bibelverse, die auch zutreffen. Aber all die anderen Bibelverse, die sagen, es gibt eine Dreieinigkeit und Jesus ist Gott oder der Heilige Geist ist Gott, ist eine Person, die haben es halt ausgelassen. Und dann denken, wo ich denn halt an dem Punkt bin, na, dann will ich nicht diskutieren. Entweder das ganze Wort und dann kann man diskutieren. So ein, oder macht keinen Sinn. Ne? Es sind, es gibt immer die, die reinsprechen und feindlich gesinnt sind, obwohl man selber ein gutes Gewissen hat und alles richtig macht. Ich weiß nur, in Leipzig war ich Ältester, nee, war ich schon Ältester, nee, Assistenzpastor war ich, so ein, na, ist ja eigentlich auch ein Ältester. Aber Gott hat halt eine bestimmte Berufung, ne? Und ich bin reinberufen worden, zu vertrauen mit dem Geld, ohne was zu sagen. Dann war aber da meine zukünftige wundervolle Frau, die in diese Berufung auch mit reinkommt. Und für sie war das halt absolut unmöglich. Weil sie ist total normal aufgewachsen, in einem Elternhaus so wie ich, wo alles produziert wird und geregelt ist, ne? Und Gott kommt zu ihr und sagt, obwohl sie fast fertig ist mit dem Studium, okay, du gehst in eine Mission mit Stefan, ihr seid eins, ich habe einen Weg für euch beide, so ein, schmeißt dein Studium hin. Ne, die Eltern, absolut Katastrophe, ist klar, ne, absolut in Sorge, verständlich, ist kein Weg, den ich jedem empfehlen würde. Ne, ich würde immer sagen, mach deine Ausbildung zu Ende. So ein, ne, aber Gott hat nun mal geredet, was würdest du machen? Und meine Frau braucht Sicherheit. Aber sie hat einen Schritt gemacht und Gott vertraut und das ist krass. Ne? Aber dann kam das nächste. Ab den ersten Tag an, wo ich gesagt habe, okay, ich diene dir und folge dir, ab den ersten Tag an kam das Geld für Miete und Essen und alles, was ich brauchte. Dann haben wir uns verlobt und sie hatte ihr Studium schon geschmissen und sie brauchte noch ein halbes Jahr, warum auch immer, so, ne, um dann zu heiraten. Aber ab diesem Moment der Verlobung an und das Ja, wir gehen zusammen den Weg, so kam kein Geld mehr. Gar keins. Ein halbes Jahr lang. Die ganze Verlobungszeit nicht. Kein Cent. Und ich war da und war total fertig. Ich kam nicht klar. In der Zeit habe ich so viel Lieder geschrieben wie noch nie zuvor. So einfach weil so viel, ne? So ein. Und ich bin jeden Tag mehrmals auf die Knie. Ich bin durch Leipzig gegangen, habe alle Annoncen gelesen, wo man arbeiten kann. Und jedes Mal, aber das war halt mein Weg, wie ich Gott suche und wie er redet. Ich habe die Bibel jedes Mal aufgemacht und gesagt, sag mir was, wenn ich arbeiten gehen soll, gehe ich jetzt arbeiten. Und ich habe gehofft, dass er sagt ja, weil das wäre der einfache Weg. Ne? Und jedes Mal mache ich Bibel auf und ich lese irgendwas, nee, bleib ruhig, ich sorge dafür. Und das hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Ich hatte ja Mietschulden bei meinen Mitbewohnern. Das war doch ein schlechtes Zeugnis. Gott würde niemals wollen, dass man Schulden macht. Sondern jeder, ne, so muss für sich selber, ohne jemanden zur Last zu leben, leben. Und soll nicht irgendwie anderen zur Last fallen. Ne? So die Bibel hoch und runter gewälzt und so, das ist total unlogisch, was du machst. Ne? Und dann noch meine Frau. Ah, das ist das Leben, das mich erwartet. Ne? Dieses Vertrauen in Gott, er wird für alles sorgen. Ne? Und meine Mietschulden wachsen. In den halben Jahren sind die krassesten Wunder passiert. Ne? Es war der Moment, wo ich dieses Entenfutter von meinem Mitbewohner aufgefressen hatte, die Brötchen, so, ne? Und wo nichts mehr da war. Und ich hatte so einen Hunger, weil ich echt lange nicht mehr gegessen hatte. Und ich habe gesagt, mein tägliches Brot, das hast du mir versprochen. Und ich muss arbeiten den ganzen Tag und ich muss essen. Ich bitte jetzt um mein tägliches Brot. Und es klingelt. Ne, und einer, der wieder zurück nach Ungarn geht, steht mit einem fetten Karton da. Ey, willst du mein Essen haben? Also wenn nicht, ist okay. Und ich so, ja. So, ne? Und ich konnte den Rest bis zur Verlobung davon essen. Linsen und Gulasch in der Dose. Und oh, war toll. Ne? So ein. Also Gott hat für alles gesorgt, was ich wirklich brauchte und er hat auch für die Mietschulden gesorgt, weil mein reicher Mitbewohner hat dann gesagt, okay, ich lege das jetzt alles aus und Gott hat immer gesagt, ich sorge dafür, mach dir keine Sorgen. Gleichzeitig aber meine Frau und dann noch die Gemeinde. Ne? Und da war der Moment, wo die liebsten Geschwister, ohne was zu sagen, kam der Pastor und hat gesagt, Stefan, die Brüder und die Schwester haben ein Meeting jetzt einberufen, so, du sollst da runterkommen und dich rechtfertigen. So, ich habe gesagt, okay, ich muss aufs Klo, wie ich es dann immer mache. Lag neben dem Klo echt so und habe gebetet, Herr, gib, was soll ich machen? Ich habe Angst, so, gib mir mal Weisheit, ich bin doch nicht falsch. Du sagst doch die ganze Zeit, oh, was soll ich denn machen? Und so, ne, es macht ja auch Sinn, was die, so, Und ich bin runter und Gott hat das Herz von meinem Pastor aufgemacht für mich, so, und er wusste, es ist alles in Ordnung. Obwohl, logisch gesehen, war das nicht in Ordnung. Unchristlich und unbiblisch und einfach nicht in Ordnung. Aber was willst du machen? Trotzdem habe ich meinen Gott gesucht in dieser Zeit und ich wusste, ich bin gerecht. Obwohl es ungerecht ist eigentlich. Ne? Total verwirrend. Und meine Frau halt der ganzen Zeit. Ne? Und an dem Tag, wo wir geheiratet haben, habe ich jeden Brief, den ich irgendwie bekommen habe, schnell aufs Klo aufgemacht, alles zusammengezählt, dann hatte ich meine Mietschulden, habe das hingegeben, die restlichen Briefe haben wir zugelassen. Und ich war schuldenfrei und ab dem Tag kam das Geld ohne Unterbrechung wieder. Also, wo ich im Nachhinein natürlich sehe, natürlich war das auch, um meine Frau vorzubereiten, dass sie sich entscheiden muss. Ne? In einer total sinnlosen Situation trotzdem zu sagen, nee, das macht Sinn. So, ne? Da ist Gott zu finden. Und Gott hat sich bewiesen, auch bei meinen Brüdern und Schwestern, die mich da gerichtet hatten als Sünder und als gottlos und als was auch immer, blind. Aber ich wusste in der Zeit immer ganz fest im Herzen, nein, weil ich suche meinen Gott und mein Gott redet mit mir und auch wenn ich es nicht verstehe, das ist der Weg, den ich jetzt gehen muss. Und es hat uns beide zusammengebracht und vorbereitet für den Weg, den wir halt gehen müssen, den Gott halt für uns hat. Ne? Aber es ist schwer doch nicht zu richten, oder? Ich stell mich mal vor in der Situation, wenn das hier so wäre. Wenn ich einen Ältesten hätte oder einen Assistenzpastor oder so, ne? Ich meine, ich würde richten, selbst wenn ich das durchlebt habe, das fällt mir schwer, ne? Oder in manchen Situationen in eurem Leben, wo ihr Wege gegangen seid oder Dinge getan habt, da musste ich richten, ich habe gerichtet, ich konnte nicht anders. Schublade, bumm. Ne? Weil es macht einfach keinen Sinn mit meinem ganzen Bibelwissen. Aber Gott ist der, der richtet und entscheidet und er ist der, der das Dunkle ans Licht holt. Und dazu brauche ich Demut. Zu sagen, okay, auch wenn ich das absolut nicht verstehe, Gott, ich will nicht richten, du machst es, ich gehe lieber meine Kammer und sorg für mich. Und du wirst Menschen finden in der Zeit, die für dich sind. So wie in Vers 79. Lass die sich mir zuwenden, die dich fürchten und die deine Zeugnisse erkennen. Ne? Wunsch auf eine gesunde Gemeinschaft, und das hatte ich zu allen Zeiten. Auch wenn ich, zum Beispiel in der Zeit war ich so allein gelassen, außer meine Frau, die war da. Und mein Pastor. Ne? Ansonsten waren alle gegen mich und haben mich abgestempelt als falsch. Und das war, tat so weh. Ne? Aber trotzdem waren immer Menschen da, die Gott mir geschenkt hat in der richtigen Situation, die mich umarmt haben und gesagt haben, hey, vertraue weiter auf Gott. Wir brauchen das. Und wenn du das in deinem Leben gerade nicht hast, aber brauchst, dann geh zu dem, den du lieb hast und dem du vertraust, der wird dich drücken. Wir brauchen einander. Und zwar den Lauten gegenüber. So, wir benötigen das. Kein Mensch hat so viel Glaube und Vertrauen, dass er nur allein mit Gott ohne menschlichen Zuspruch hier vorankommt auf Dauer. Und ich bin dankbar für Gott, dass er uns nicht alleine lässt. Und dass er nicht nur uns diesen unsichtbaren Heiligen Geist gibt, der in unser Leben spricht, dessen Stimme wir kennen und lieben lernen, sondern dass er uns auch Menschen an die Seite gibt, die gefüllt sind mit dem Heiligen Geist, die wir anfassen können, die wir mit unseren Ohren hören, mit unseren Augen sehen, wie sie lächeln. Wenn du einsam bist, such Gemeinschaft. Dort wirst du Gott auch hören, denn da, wo zwei oder drei versammelt sind, da hörst du deinen Jesus und siehst noch wieder. Was ich in der Zeit dort gelernt habe, ist eine Weisheit oder eine praktische Weisheit, finde ich, die mir in allen Bereichen dann geholfen hat, gerade da, wo ich unsicher war oder voller Gefühle oder nicht wusste, ob ich klar sehe oder falsch. Und das ist was ganz Praktisches für mich. Ich habe das letzten Mittwoch war das Thema, aber ich sage es hier nochmal, weil nicht jeder da war. Gott hat mir immer wieder aufs Neue gezeigt, so, hey, guck auf die Früchte. Guck auf die Früchte von deinem Wort, was du sagst. Und guck auf die Früchte von dem, was du tust. Ne? Und wenn diese Früchte gut sind und reif, dann machst du es genau richtig. Und dann ist egal, wer da kommt und sagt, mach das anders, damit es besser wird. Es gibt keine bessere Frucht. Wenn du gute Früchte siehst in dem, was du tust, dann lass es so, wie es ist, denn das ist gesund. Und du wirst sehen, wie noch mehr Früchte kommen. Aber wenn du siehst, dass da nur wenig Frucht ist in dem Bereich, wo du wirkst, oder gar keine, oder schlechte, dann ist es der Moment, wo wir was ändern müssen, wo wir zu Gott kommen können, wenn uns Weisheit fehlt und sagen müssen, Herr, ich möchte das ersetzen mit guter Frucht. Dann ist irgendwas falsch in meinem Denken, in meinem Handeln, in meinem Tun, in meinem Suchen von Antworten oder im Praktischen, dann komm du da rein und richte mich wieder richtig hin. So, zeig in meinem Herzen, was da ist. Und dann räum auf. Und das macht er. Weil er will gute Frucht. Aber da, wo wenig Frucht ist, oder nee, da, wo schlechte Frucht ist, oder gar keine Frucht, da bist du nicht in Christus und hängst nicht an ihm. Denn er ist die Rebe und wir der Weinstock. Und jeder, der an ihm hängt, der wird Frucht haben. Ohne, dass er was macht. Weil er der Weinstock ist, der das produziert. Und so muss ich gucken, in meiner Kindererziehung, in meiner Eheführung, in der Gemeindeführung, in allen Bereichen mit meinem Nächsten, achte ich drauf und prüfe meinen Glauben, indem ich auf die Früchte gucke. Okay, das mache ich jetzt schon so lange, aber dann gucke ich und sehe gute Frucht und weiß, okay, dann mache ich das weiter. Ich muss nichts ändern. Kein Gärtner, der fette Trauben hat, kommt zu dem Punkt, wo er sagt, naja, nun werden wir mal eine andere Methode ausprobieren. Ne? Außer ein dummer Gärtner. Und das ist eben dieses Problem, das im Garten Eden schon in unseren Herzen war. Es gibt eine bessere Frucht. So viele gute Früchte dort. Geschmeckt und gerochen und haben satt gemacht. In so einer Vielfalt von Farben und von Intensität und allem. So viel zu entdecken und zu kosten und zu mischen. So, aber wir sitzen da und sagen, aber es gibt eine bessere Frucht. Und wir haben diese Frucht gegessen und jetzt haben wir den Salat. Eine Frucht, die schenkt, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden und was ist daraus gewachsen? Dass wir zur Erkenntnis kommen, ich kann überhaupt nicht entscheiden, was Gut und Böse ist. Mein Gehirn ist einfach zu klein und mein Denken auch. Ich kann nicht unterscheiden. In bestimmten Bereichen ja, aber auch nur, weil Gottes Wort das sagt. Aber im Individuellen, im Kleinen, im Praktischen, im Alltag ist es gerade in der Gemeinde, wo jeder überzeugt ist von dem, was er glaubt und tut und wie er es tut. Zumindest der ohne schlechtes Gewissen ist. Kann ich nicht unterscheiden, was ist richtig oder falsch, nur Gott. Denn er sieht ins Herz. Ja. Es gibt keine bessere Frucht. Und wer das versteht und wer das akzeptiert, der ist glücklich an diesen guten Früchten, die da wachsen und die der Jesus uns schenkt. Sie reichen. Ja. Mein Herz soll sich redlich an deine Anweisungen halten, damit ich nicht zu Schanden werde. Siehst du, wie persönlich dieser Psalm hier ist? Das ist keine Theologie, das ist keine Doktrin, das ist keine Überzeugung, das ist keine Klugheit oder sonst irgendwas. Es ist so persönlich einfach nur. Es ist ein Zwiegespräch. Da ist ein Mensch, der im Zwiegespräch mit seinem Schöpfer sitzt und sagt, du gib mir, weil ich will geben. Und das macht den Menschen Gottes aus, der lebt, und den Menschen Gottes, der es nun im Namen ist. Wenn du ein Zwiegespräch nicht findest und keine Symbiose da ist mit Gott, dann bist du ohne Gott. Das hat nicht Christus uns geschenkt, sondern das hat der Schöpfer uns geschenkt von Anfang an, vom Garten Eden. Das ist alles, wonach sich Gott sehnt. Das ist alles, wo du alle und jede Lösung kriegst, jede Antwort. Es ist alles bereitet und alles da und es ist gut, was er macht, weil er gut ist. Und so streite ich mich nicht mit denen, die nicht das ganze Wort leben und glauben. Und ich streite mich auch nicht mit denen, die nur einseitig beschränkt sind. Ich streite mich auch nicht mit denen, die nach dem Fleisch herwandeln oder ihren Gefühlen und ihrer Wut sich hingeben und dadurch einseitig sind. Genau das, was man hier in der Welt gerade sieht, so wie die Demo oder was auch immer, die Gegendemos, so, dass die ganzen Kriege mit Feminismus und mit Unterdrückung oder mit der Unterdrückung der Schwarzen und mit Unterschieden machen und all das, du siehst diese Wut und diese Gefühle, aber auch den Wunsch, Gerechtes zu tun und Gerechtes zu wirken, ne? Aber was du beobachten kannst, ist zerstört. Weil es ist das falsche Herz und die falsche Grundlage und nur einseitig. Es fehlt das Gegengewicht. Und uns Christen passiert das genauso schnell, dass wir aus den rechten Motivationen, aus dem Willen nach Gerechtigkeit und nach dem Richtigen, nach dem Gleichstellen, unseren Gefühlen so hingeben, dass wir einseitig zerstören. Weil wir nicht fähig sind, die andere Seite noch zu hören. Und dieses Gleichgewicht bekommen wir nicht durch unseren Nächsten, sondern das Gleichgewicht bekomme ich nur, wenn ich zu meinem Gott persönlich gehe und sage, lehre mich. Lass mich verstehen. Gib du mir Erkenntnis. Egal wie die Leute um mich drum wandeln, ich wandle mit dir und nach dir und zu dir hin. Das sind deine Früchte, werden gesehen und dein Licht wird gesehen und das wird Leben verändern. Und Menschen wird er Sicht geben. So, und das wird dir Worte geben, so die Veränderung bringen zum Guten. Ja. Lass uns auf unsere Früchte achten und ich in meinem Bereich habe Stellen, wo ich weiß, da sind keine Früchte, keine guten, sondern schlechte Früchte. Oder Gockhenne, Disteln und Dornen. Ich kenne mein Herz in bestimmten Bereichen, wo Gott es mir schon aufgemacht hat, wo ich weiß, da bin ich hochmütig, da bin ich blind. Aber ein Mann und eine Frau Gottes lassen sich daran nicht hindern, sondern kommen zu ihrem Schöpfer und sagen, Herr, aber dann schenk du gute Früchte. Auch in dem Bereich möchte ich mit dir verbunden sein, weil ich auf dein Wort hoffe. Weil ich auf dein Reden warte. So, weil mich nach deiner Ordnung sehnt und mich deine Gesetze und deine Gebote mir Freude machen, weil sie mir gut tun. So, Vater, ich danke dir, dass du Ordnung bist und Ordnung bringst und dass du Ordnung schaffst. Und ja, wir sind wie Kinder oft in vielen Bereichen und sind von Stolz oder von Dummheit geführt. Ich danke dir, dass du Ordnung machst und dass du uns klar sehen lässt, dass du uns zur Zweisamkeit mit dir bringst. Ja, Symbiose schmerzt, wenn man alleine ist. Ja, und es gibt keinen Grund mehr, allein zu sein, gab es noch nie. Und ich bitte dich, dass du nicht aufhörst. Ich danke, dass der Weg schon frei ist, dass du schon wartest. Ja, dass du unseren Namen rufst vom Himmel her, jeden Einzelnen hier. Ja, und dass unsere Zweisamkeit dein Wille ist. Da ist alles zu finden, jede Antwort, jede Lösung. Selbst wenn es unlogisch ist und ich es nicht verstehe, weiß ich, dass du gut führst und dass am Ende es Sinn macht. Bitte hilf uns zu lieben und nicht zu richten. Bitte hilf uns zu erheben und nicht zu erniedrigen. Du sollst der sein, der uns persönlich demütigt. Ja, wir wollen einander erheben. Ja, das ist einfach manchmal unmöglich, weil ich das nicht kann. Aber auch in dem Bereich suche ich dich und finde dich und ich danke, dass du in Treue demütigst, auf eine gute Art. Amen.